Shalom. Lasst uns beten. Vater im Himmel, es ist so schön, dich zu kennen und dich immer wieder neu zu entdecken und deine Größe zu bewundern. Und ich möchte dich darum bitten, dass du unser Herz jetzt öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. 40% der Handlungen, die wir täglich ausführen, sind nicht durch bewusste Entscheidungen herbeigeführt, sondern durch einfache Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen einen großen Teil unseres Alltags. So brauchen wir uns morgens zum Beispiel keine Gedanken mehr darüber machen, wie wir uns die Zähne putzen. Wir tun das einfach, hoffentlich zumindest. Das ist einfach in uns hinein programmiert. Und die meisten von euch können sich wahrscheinlich sogar im Halbschlaf den morgendlichen Kaffee machen. Manche von euch würden wahrscheinlich auch im Halbschlaf zur Arbeit kommen, einfach so im Autopilotmodus. All das sind Dinge, die wir ganz automatisch tun, Gewohnheiten eben. Und das Spannende ist, Gewohnheiten werden in der gleichen Hirnregion abgespeichert wie der Herzschlag oder die Atmung. Sie lassen uns Energie sparen. Wenn wir im Gewohnheitsmodus sind, verbraucht das Gehirn nur etwa 20% unserer benötigten Gesamtenergie. Und das ist auch ganz logisch. Wenn eine Handlung automatisiert ist, dann brauchen wir dafür keine Willenskraft mehr, um sie auszuführen. Und Willenskraft, das sind die großen Energieräuber für unser Gehirn. Stattdessen übernimmt das Unterbewusstsein die Arbeit und spart so viel Energie. Im Umkehrschluss heißt das dann, je mehr Dinge wir aus Gewohnheit tun können, desto mehr Energie stehen uns dann für andere Dinge zur Verfügung. Und das können wir uns auch geistlich zunutze machen. Gewohnheiten haben nämlich ein großes geistliches Potenzial. Wer gute geistliche Gewohnheiten entwickelt, ist definitiv auf der Wachstumsspur. Und wir wollen uns heute Morgen genau mit dieser Frage auseinandersetzen, wie wir Gewohnheiten gewinnbringend einsetzen können, um unser geistliches Leben zu fördern. Und was wir dafür tun können, um gute Gewohnheiten zu entwickeln und uns schlechte abzugewöhnen. Aber bevor wir da gleich einsteigen, wollen wir uns noch einmal so ein bisschen gedanklich in die Predigtreihe zurückversetzen. Die Predigtreihe Gemeinsam wachsen, die wir im Oktober letzten Jahres zusammen gestartet haben, damit wir so ein bisschen einordnen können, was heute gesagt wird. Markus Schmidt hat in seinem Buch die These aufgestellt, Wachstum geschieht automatisch, aber nicht zufällig. Obwohl Wachstum das Werk des dreieinigen Gottes ist, der in uns wirkt, dürfen wir diesen Prozess aktiv mitgestalten. Wir entfalten das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und Gott hat uns dafür einige Katalysatoren zur Verfügung gestellt, die diesen Wachstumsprozess ankurbeln können. Das ist einmal die Bibel, dann Beziehungen und Mentoring und das dritte, geistliche Übungen bzw. Gewohnheiten. Mit den ersten beiden von diesen Punkten haben wir uns im Oktober und im November schon mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und mit dem dritten Punkt, den Gewohnheiten, wollen wir uns heute und in den nächsten 3 Wochen einmal ein bisschen genauer beschäftigen. Und heute Morgen nähern wir uns diesem Thema in 3 Schritten. Wir wollen zunächst die Macht, die geistliche Macht von Gewohnheiten verstehen. Dann wollen wir konkret schauen, wie uns Gewohnheiten auf dem Weg zur Christusähnlichkeit helfen können. Und dann wollen wir ganz praktisch werden und überlegen, wie wir gute Gewohnheiten entwickeln können und uns schlechte abgewöhnen können. Und wir starten gleich einmal durch mit der Macht der Gewohnheiten. Das ist der erste Punkt. Gewohnheiten haben Macht und das gleich in zweierlei Weise. Zum einen haben Gewohnheiten Macht, weil sie Veränderungsprozesse auslösen können, weil sie zu einem Wachstumskatalysator oder bei negativen Gewohnheiten einem Wachstumsbremser werden können. Ich glaube, wir unterliegen häufig der Fehlannahme, dass kleine Dinge keinen Unterschied machen. Also wenn ich heute ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich morgen immer noch nicht fit. Ja, wenn ich heute eine Stunde Chinesisch lerne, kann ich die Sprache morgen immer noch nicht. Und wenn ich heute eine Stunde in der Bibel lese, dann sehe ich immer noch keine Veränderung in meinem Herzen. Und das gilt natürlich auch für schlechte Gewohnheiten. Wenn ich heute eine Tüte Chips esse, wird es mir meine Waage wahrscheinlich morgen trotzdem verzeihen. Wenn ich heute meine Aufgaben aufschiebe, habe ich morgen wahrscheinlich noch genug Zeit dafür. Und wenn ich heute mal aufs Beten verzichte, dann passiert doch eigentlich nichts, oder? Und so verfallen wir leicht diesem Trugschluss, dass diese einzelnen kleinen Entscheidungen keinen Einfluss, keine Bedeutung haben. Man kann die doch einfach ignorieren. Es passiert ja nichts. Und im gewissen Sinne ist es ja auch so. Aber wenn wir diese kleinen Dinge, diese kleinen Entscheidungen wiederholen, diese Dinge immer und immer wieder tun, haben sie in ihrer Summe doch einen großen Einfluss auf unser Leben. Im positiven wie auch im negativen Sinn. Wir überschätzen oft die Bedeutung von so einschneidenden Momenten für unser Leben und unterschätzen gleichzeitig den Wert von kleinen Veränderungen im Alltag. Aber Veränderungen brauchen oft keine massiven Einschnitte oder Aktionen. Minimale Veränderungen können maximale Wirkungen haben. Durch kleine Gewohnheiten können wir große Lebensveränderungen erreichen. Auch Dinge, die wir vielleicht sonst niemals so hinbekommen würden. Und das müssen wir uns einfach mal so richtig, also richtig mathematisch vorstellen. Ich bin kein Mathematiker, aber das macht nichts. Also wenn ich ein Jahr lang jeden Tag 1% besser werde, dann werde ich am Ende des Jahres 37 Mal besser sein als am Anfang des Jahres. Im Tagesgeschäft kann man diese minimalen Wachstumsmomente kaum wahrnehmen, aber in ihrer Summe machen sie viel aus. Durchbrüche im Glauben und sind, glaube ich, die Ergebnisse guter Gewohnheiten, die man über längere Zeit eingeübt hat und vielleicht erst nach langer Zeit ihre Wirkung zeigen. Plötzliche Veränderungen haben oft eine jahrelange Geschichte. So wurde Daniel aus dem Alten Testament sicherlich nicht über Nacht zu dem Mann, den wir heute kennen. Seine Charakterfestigkeit, seine Standfestigkeit und seine Leidenschaftsfähigkeiten kamen nicht von ungefähr. Sein Leben war geprägt von einer entscheidenden, einer weichenstellenden Gewohnheit, dem Gebet. Wir kennen die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Ja? Der König hatte auf Empfehlung von seinen Ratgebern dieses Gesetz erlassen, das Daniel untersagte, eine Bitte an jemand anderen zu richten als den König selbst. Und in Daniel 6, Vers 11 lesen wir dann Daniels Umgang mit der Situation. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbots kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn, wie er es auch sonst 3-mal täglich machte. Daniel fing nicht erst an zu beten, als er in Schwierigkeiten kam. Nein, dieses Beten war eine jahrelange Praxis, die nach und nach kleine Veränderungen in seinem Herzen ermöglicht haben und ihn zu dem Mann gemacht haben, der Gott sogar in der Löwengrube noch treu war. Zweitens, Gewohnheiten haben auch Macht, weil sie unser Herz prägen. Hierzu eine kleine Geschichte. Eines Abends erzählte ein alter Cherokee seinem Enkel von dem Kampf, der in dem Menschen tobt. Er sagt, mein Sohn, es gibt einen Kampf zwischen 2 Wölfen in jedem von uns. Einer der Wölfe ist böse. Er ist Zorn, Eifersucht, Kummer, Arroganz, Feindseligkeit, Minderwertigkeitskomplexe und Egoismus. Der andere Wolf, der ist gut. Er ist Freude, Friede, Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Wahrheit, Mitgefühl und Vertrauen. Der Enkel überlegte eine Weile und fragte dann seinen Großvater, und welcher Wolf gewinnt? Und der alte Mann antwortete dem Jungen, der, den du fütterst. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Unser Leben ist die Summe aller kleinen Entscheidungen und Gewohnheiten. Alles, was wir tun, hat Einfluss auf unser Herz, richtet unser Herz in eine bestimmte Richtung. Ganz besonders die Dinge, die wir gewohnheitsmäßig tun. Wir können nicht regelmäßig danken, ohne dankbarer zu werden. Wir können nicht regelmäßig geben, ohne großzügiger zu werden. Wir können nicht regelmäßig beten, ohne Gott näher zu kommen. Wir können nicht regelmäßig Fürbitte für jemanden halten, ohne barmherziger mit ihm zu werden. Gleiches gilt auch für das Negative. Wir können auch nicht regelmäßig lästern, ohne hartherzig zu werden, oder? Wir können uns nicht regelmäßig betrinken, ohne abhängig zu werden. Wir sind das, was wir tun. Unsere Gewohnheiten, die werden zu Trainern unseres Herzens, denn sie vermitteln uns wichtige Botschaften. Nehmen wir zum Beispiel die weit verbreitete Gewohnheit, morgens als allererstes einen Blick auf unser Smartphone zu werfen. Fast die Hälfte der Deutschen macht das übrigens. Auf den ersten Blick scheint diese so gedankenlos vollzogene Handlung total harmlos. Aber in Wirklichkeit richtet sie unser Herz und damit auch den ganzen Rest des Tages in eine bestimmte Richtung aus. Ja, wer morgens zum Beispiel auf seinem Handy gleich seine Arbeits-E-Mails oder seine To-Dos checkt, der sendet seinem Botschaft immer wieder diese Mikrobotschaft. Du bist, was du leistest. Wenn du nicht ständig zu viel Arbeit hast und von den Kollegen nicht als leistungsstark angesehen wirst, bist du nichts wert. Wer morgens hingegen gleich auf Instagram nachsieht, wie viele Likes man auf irgendwas bekommen hat oder neidisch die Errungenschaften oder das Pseudo-Leben der anderen beäugt, dem drängt sich folgende Botschaft auf. Du bist, was andere über dich denken. Dein Leben muss dem Maßstab der anderen entsprechen. Aber eigentlich ist nichts, was du tust, jemals genug. Und wer sich morgens gleich von Werbeangeboten verleiten lässt, dessen Herz wird gleich in den Konsummodus getrieben. Du bist, was du hast. Deine Lebensqualität und dein Glück werden bestimmt von den Dingen, die du konsumierst. Das, was du dir kaufst, füllt deine innere Leere und erlöst dich von deiner Gebrochenheit. Ihr seht, Gewohnheiten kalibrieren unser Herz. Und ich frage dich, womit füllst du dein Herz? Was sind deine Gewohnheiten und was machen sie mit deinem Herzen? Was für Botschaften werden dort verankert? Worauf richten sie sich aus? Römer 12, Vers 2 fordert uns auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und ich glaube, unsere Gewohnheiten spielen in diesem Prozess eine ganz wesentliche Rolle. Wenn du deine Gewohnheiten änderst, änderst du auch dein Herz. Das heißt, wenn du Jesus immer ähnlicher werden willst, dann musst du Gewohnheiten entwickeln, die zu seinen Werten und seinen Maßstäben passen, die das entfalten, was du in Jesus eigentlich schon lange hast, schon lange bist. Gewohnheiten helfen dir nämlich, das zu werden, wer und was du in Jesus bist. Und das ist der zweite Gedanke, den wir uns heute anschauen wollen. Gewohnheiten helfen dir, das zu werden, wer du bist. Viele unserer Gewohnheiten spiegeln den Zustand unseres Herzens wider. Wir suchen dadurch irgendwie Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Wir versuchen, unsere Gebrochenheit, unsere Gefallenheit irgendwie zu stillen. Und als wir Jesus noch nicht kannten, Da konnten wir gar nicht anders, als unsere Hoffnung auf Dinge setzen, die uns gar nicht erlösen können. Wir konnten nicht anders, als die schönen Dinge, die Gott uns gegeben hat, zu Götzen zu machen. In Epheser 4, Verse 17 bis 19 beschreibt Paulus den Zustand dieser Menschen. Hier steht: Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Irgendwie glaube ich, dass wir oft genau wie die Menschen leben, die Jesus noch nicht kennen. Weil unsere Gewohnheiten immer noch Antworten dort suchen, wo es keine gibt. Die alten Gewohnheiten, die sitzen tief. Wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich mal auf Amazon und kaufe mir was Schönes. Wenn ich mich ungeliebt fühle, dann scrolle ich mal ein bisschen auf irgendwelchen Social-Media-Seiten. Wenn ich frustriert bin, dann gehe ich mal in die Küche und hole mir was zu essen. Wenn ich mich einsam fühle, verliere ich mich in Pornografie. Ich glaube, wir haben alle tief in uns drin Mechanismen, Gewohnheiten, die versuchen, unsere tiefsten Sehnsüchte zu stillen, unsere Gebrochenheit irgendwie zu verschleiern. Was sind deine Gewohnheiten, wenn Sehnsüchte in dir aufkommen? Was sind deine Gewohnheiten, wenn du die Gebrochenheit deiner Seele wahrnimmst? Paulus kennt diese tiefsitzenden Verhaltensmuster der Menschen und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass er uns immer und immer wieder daran erinnert, wer wir in Christus sind, was für Auswirkungen die Gnade in unserem Leben hat. In Epheser 4 heißt es weiter: Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Ihr wurdet gelehrt, den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. In Christus haben wir eine neue Identität. Und Leute, das verändert alles. Denn in unserem Glaubens- und Wachstumsprozess, da geht es nicht um Selbstoptimierung. Darum, aus eigener Kraft, aus eigenem Willen irgendwas zu erreichen. Nein, es geht uns darum, das zu entfalten, wer wir in Christus schon sind. Wir sind Geheiligte. Wir sind Gerechte, wir sind Kinder des Lichts, wir sind Miterben Christi. Wir sind neue Menschen. Bevor wir über das Was oder das Wie reden, bevor wir überhaupt über Gewohnheiten reden sollten, reden wir immer erstmal über das Wer. Wer bist du? Was ist deine Identität? Und im Neuen Testament, dann sehen wir dieses Prinzip, erst wer, dann was, immer wieder. Wir hören immer von diesem Imperativ, der nach dem Indikativ kommt. Bevor wir etwas tun sollen, sind wir etwas. Und diese Wahrheit, diese neue Identität, die müssen wir immer weiter verinnerlichen, tief in unserem Herzen verankern, tief hineintauchen in die Gnade Gottes. Diese Perspektive ändert nämlich alles. Unsere Identität prägt unser Handeln, prägt unsere Gewohnheiten und unsere Gewohnheiten im Umkehrschluss bestärken diese Identität dann wieder. Versuche ich das mal deutlich zu machen, warum das so wichtig ist. Stellt euch mal zwei Leute vor, denen eine Zigarette angeboten wird. Der erste sagt: Nein, danke, ich versuche aufzuhören. Auf den ersten Blick klingt das wie eine vernünftige Antwort, oder? Ja? Aber wenn man genau hinguckt, merkt man schnell, diese Person glaubt noch daran, dass sie ein Raucher ist. Er versucht, ein Verhalten aufzuhören, während seine Identität dieses Verhalten weiter bestärkt. Die zweite Person antwortet: Nein, danke, ich bin nicht Raucher. Hier finden wir einen entscheidenden Unterschied in der Identität. Das Rauchen war Teil seiner früheren Identität. Jetzt ist er Nichtraucher und er versucht, diese Identität auszuleben, wahr werden zu lassen. Genauso ist das mit unserer Identität in Christus. Ja, klar haben wir noch Verhaltensweisen, die nicht zu dieser Identität passen, die noch an den alten Menschen erinnern. Aber unsere Identität ist neu, die ist ganz anders. Wir sind Geheiligte und versuchen in Christus diese Identität zu entfalten. Und wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Christus spricht uns so deutlich zu, dass Veränderung möglich ist. Veränderung ist möglich. Ihr seid alle keine hoffnungslosen Fälle. Veränderung ist möglich. Und das ist der letzte Gedanke für heute. Und vielleicht denkt ihr gerade, ja, das ist ja alles schön und gut. Aber ganz ehrlich, Leute, ich krieg das einfach nicht hin. Ja, ich krieg's einfach nicht hin, gute Gewohnheiten in meinem Leben zu implementieren. Und schon gar nicht kriege ich das hin, die schlechten abzuwerfen. Ja? Ne? Gewohnheiten zu entwickeln, das braucht Zeit, das braucht Disziplin, Geduld, Durchhaltevermögen, das habe ich alles nicht. Das schaffe ich nicht. Es ist genauso wie Römer 7, Vers 15 sagt. Ich fühle mich daran sehr bestätigt. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ja, es berechtigt, die Frage zu stellen, wie um alles in der Welt kann ich jetzt in Christus meine Gewohnheiten verändern? Und ich möchte euch heute Morgen drei Vorschläge mit an die Hand geben. Erstens, auch wenn sich das so ein bisschen klischeehaft anhört, sage ich es trotzdem. Bitte Gott um Hilfe. Er ist es, der das Wachstum schenkt. Darüber reden wir die ganzen letzten Monate. Und er möchte dich auch in deinem Zutun unterstützen und das Wollen und das Vollbringen ermöglichen, wie Philipper 2 uns das sagt. Zweitens, konzentriere dich auf sogenannte Schlüsselgewohnheiten. Fang jetzt nicht einfach an mit 1000 neuen Gewohnheiten. Konzentriere dich auf Schlüsselgewohnheiten. Schlüsselgewohnheiten sind Gewohnheiten, die so eine Art Hebelwirkung haben und die in der Lage sind, so Kettenreaktionen in deinem Leben auszulösen. Ja, das sind Tätigkeiten, die in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig verschiedene Auswirkungen haben können. Ja, also Schlüsselgewohnheiten können, aber müssen nicht unbedingt typisch geistlich sein. Es kann auch eine ganz geistliche, ungeistliche Schlüsselgewohnheit ganz viele tolle geistliche Ergebnisse erzielen. Einfach, weil sie einen ausstrahlenden Effekt haben. Ja, so ist zum Beispiel das, was wir morgens als erstes tun, für viele Menschen, eigentlich für alle Menschen, eine Schlüsselgewohnheit, weil sie so ein bisschen den Ton setzt für den Rest des Tages. Ja, beginne ich den Tag mit einem Gebet oder mit meinem Handy? Und ich glaube, ganz viele Dinge können zu Schlüsselgewohnheiten werden. Und da ist jeder anders. Es gibt keine generelle Regel, was für jeden irgendwie eine Schlüsselgewohnheit ist. Finde das heraus. Joggen, das Bett machen. Ganz viele Gewohnheitswissenschaftler sagen, dass das morgendliche Bett machen total wichtig ist. Gemeinsame Mahlzeiten einnehmen. Tägliches Bibellesen, Stille halten. Finde heraus, was die weichen stellenden Momente deines Alltags sind. Wenn du dich in einem bestimmten Moment in eine Richtung entscheidest und es so einen Domino-Effekt auslöst, das sind die entscheidenden Momente, auf die du dich konzentrieren musst. Und wirklich konzentriere dich da, dann Gewohnheiten zu entwickeln, die dich geistlich voranbringen. Und Der dritte Vorschlag, und das klingt jetzt total ungeistlich, lerne von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es zu Gewohnheiten gibt. In den letzten Jahren sind ganz viele tolle Bücher über Gewohnheiten herausgekommen. Ja? Menschen, die sich damit beschäftigen, die gucken, wie der Mensch funktioniert. Und Leute, wir dürfen auch davon lernen. Ja? Gott hat Wahrheiten über den Menschen in die Schöpfung hineingelegt, die auch Menschen erkennen können, die nicht Jesus kennen. Und wir dürfen von ihnen lernen. Und diese Menschen haben herausgearbeitet, wie Gewohnheiten funktionieren. Die haben nämlich eigentlich alle das gleiche Schema. Ja, alle Gewohnheiten beginnen mit einem Trigger, einem Auslösereiz, der uns den Impuls gibt, zu handeln. Trigger können dabei Orte, Zeiten, Stimmungen, Menschen oder bestimmte Situationen sein. Ja? Oder sowas wie immer, wenn ich auf der Couch bin, dann mache ich das und das. Immer, wenn ich müde bin, dann mache ich das und das. Immer, wenn ich diese Person sehe, dann mache ich das und das. Das wiederum, dieser Trigger, löst dann eine Sehnsucht in mir aus. Etwas, das mich motiviert, eine bestimmte Handlung zu vollziehen, wo ich etwas erwarte, ein Gefühl oder eine Befriedigung, eine Sehnsucht. Ich erwarte, wenn ich jetzt was tue, dann kommt da was. Dann ist natürlich die Aktion selbst, ja, die Gewohnheit, die dann durch eine viertens Belohnung abgerundet wird. Diesen Zyklus, ja, Trigger, Sehnsucht, Aktion, Belohnung, die können wir uns doch zunutze machen für das Entwickeln neuer Gewohnheiten und dem Ablegen schlechter Gewohnheiten. Und ich möchte euch das kurz anhand der guten Gewohnheiten zeigen. Bei den schlechten Gewohnheiten müsst ihr euch einfach immer genau das Gegenteil denken. Wenn du eine neue Gewohnheit entwickeln willst, dann nutze einen Trigger. Ja, so wie die Israeliten in 5. Mose 6 dazu aufgefordert werden, die Gebote Gottes um ihren Arm und an ihre Stirn zu binden und sie an die Türpfosten ihres Hauses zu schreiben. Das sind tolle Erinnerungshilfen. Und nein, ihr müsst euch nicht alle sowas an die Stirn machen. Das habe ich nicht gesagt. Aber ihr könnt diese Erinnerungshilfen doch für euch nutzen. Wer abends in der Bibel lesen will, kann sich die Bibel doch einfach auf sein Kopfkissen legen, ja, dass man das sofort sieht. Wer über den Tag hinweg mit Gott in Verbindung stehen will, stellt sich einfach mal einen Wecker. Verbinde die Gewohnheit mit einem klaren Ort und einer klaren Zeit. Oder verbinde sie mit einer bereits bestehenden Gewohnheit. Das nennt man dann auch Habit Stacking, also Gewohnheiten, die man aufeinander stapelt und so besser funktionieren. Wenn du eine Gewohnheit entwickeln willst, dann mach sie nicht nur offensichtlich, sondern mach sie auch attraktiv. Such dir Menschen, die dich in diesem Prozess unterstützen und den Weg mit dir gemeinsam gehen. Verbinde es mit einer anderen Gewohnheit, die dir viel Freude bereitet. Und erinnere dich immer wieder an den langfristigen Wert dieser Gewohnheit. Wenn du eine neue Gewohnheit entwickeln willst, mach sie aber auch einfach. Ich glaube, oft nehmen wir uns Dinge vor, die viel zu schwer für uns sind. Es ist sinnvoller und viel effektiver, klein anzufangen und uns dann hochzuarbeiten. Brich die Gewohnheit so weit herunter, dass sie für dich machbar ist. Ja, anstatt zu sagen, ich will dieses Jahr jeden Tag mindestens 30 Minuten in der Bibel lesen, obwohl ich die letzten 10 Jahre kein einziges Mal die Bibel aufgeschlagen habe. Das wird nicht funktionieren, Leute. Mach es machbar und fang einfach mal mit 5 Minuten an und arbeite dich dann vor. Anstatt zu sagen, ich will jede Woche 3-mal Sport machen gehen für 1 Stunde, fang doch einfach mal mit 10 Minuten an. Ja, und bereite dann alles in deiner Umgebung dafür vor. Leg deine Sportkleidung raus. Ja, leg deine Bibel, wo du sie sehen kannst. Ja, oder wenn du jeden Tag Gitarre spielen willst, stell sie so dahin, dass du sie nicht auspacken musst. Ja, und leg dann die Fernbedienung woanders hin, ja, die man anstatt da benutzen möchte. Und zuletzt, wenn du eine Gewohnheit entwickeln willst, mach sie befriedigend. Ja, soll ja auch eine Belohnung haben. Weil oft sehen wir das Ergebnis unserer Gewohnheiten natürlich erst viel, viel später. Deswegen sind schlechte Gewohnheiten so viel leichter zu lernen, weil die Belohnung oft direkt kommt. Ja, deswegen ist es hilfreich, dich immer wieder neu zu motivieren und an wichtigen Punkten dich vielleicht auch zu belohnen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Gewohnheiten haben in unserem Leben große Macht. Zum einen, weil sie Veränderungsprozesse in uns auslösen können und so zu einem Wachstumskatalysator werden können. Zum anderen, weil sie unser Herz prägen, unser Herz in eine bestimmte Richtung ausrichten. Wer Christus nachfolgt, wer in Christus ist, sollte daher auch seine Gewohnheiten mit Gottes Hilfe anpassen. Wir sind eingeladen, die Person zu werden, die wir in Christus schon längst sind. Und Gewohnheiten können uns dabei eine große Stütze sein. Sie können das entfalten, was Christus in uns hineingelegt hat. Sie können Räume schaffen, wo Gottes Geist in uns arbeiten kann. Und es ist sinnvoll, sich im Beginn dieses Prozesses an Schlüsselgewohnheiten entlang zu hangeln, die dann auf lange Sicht einen geistlichen Dominoeffekt auslösen können. Und überfordere ich dabei nicht, sondern fang klein an und lerne von den Erkenntnissen der Wissenschaft. Und in all dem wollen wir den Anweisungen von Paulus in Galater 6, Vers 9 folgen. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Amen. Die Band kommt jetzt gleich nach vorne und wird schon mal ein bisschen Musik machen, aber ich lade euch ein, noch ein paar Minuten innezuhalten und folgende Frage nochmal zu reflektieren. Tut mir leid, ich hatte eine PowerPoint, aber die scheint nicht funktioniert zu haben. Deswegen müsst ihr jetzt gut zuhören. Die Frage lautet, welche Wahrheit deiner Identität in Christus möchtest du gerne in den nächsten Wochen entfalten? Was wäre eine kleine Gewohnheit, die dir dabei helfen könnte? Ja, welche Wahrheit deiner Identität in Christus möchtest du entfalten? Und was wäre eine kleine Gewohnheit, die dir dabei helfen könnte? Möchtest du mehr Freude ausstrahlen? Dann beginne ein Dankbarkeitstagebuch. Möchtest du fürsorglicher werden? Schreibe jeden Tag eine freundliche Karte. Möchtest du intime Gemeinschaft mit Gott erleben? Bete für 5 Minuten am Tag. Möchtest du sorgenfreier leben? Beginne den Tag mit einem kurzen Gebet. Möchtest du Gottes Stimme im Alltag hören? Führe eine medienfreie Zeit am Tag ein. Möchtest du zur Ruhe kommen? Halte jeden Abend ein paar Minuten Stille. Wenn ihr da Ideen braucht und jetzt in der Reflexionszeit nicht weiterkommt, dann kommt bitte auf mich zu und wir finden da gemeinsam etwas, was du machen kannst. Welche Wahrheit deiner Identität in Christus möchtest du entfalten und was ist eine kleine Gewohnheit, die dir dabei helfen kann?